man das gehört? Ich habe laut getrunken. So.
Ich habe es gehört, Sinan.
Ja, ich habe mir noch einen Kaffee gemacht. Das ist alles ein bisschen hektisch hier, also nur für mich, für euch nicht. Ich habe mich ein bisschen in der Zeit verschätzt. War gerade noch im Fitnessstudio, dann noch schnell Sushi gekauft. Jetzt bin ich aber für euch in der Klangküche da. Und ich bin nicht alleine. Der Sebi ist natürlich an meiner Seite. Aber wir haben diese Woche natürlich, du hast es ja auch schon letzte Woche angekündigt, Sebi, wir haben einen Gast. Sag doch mal wen. Genau.
Ja, wir haben heute Dario zu Gast. Dario Rodriguez. Applaus.
Wir hatten sowas auch mal auf der Soundmaschine. Aber
Ich wollte nämlich gerade den Witz machen, du bist noch in der Sommerzeit, Zina, ne? Ja. Deswegen hast du das mit der Zeit noch nicht so richtig.
Bei mir ist immer Sommerzeit, Leute. Always summer.
Ja, Dario, wolltest du dich mal eben kurz vorstellen für die Leute, die nicht wissen, wer du so genau bist?
Okay, ich bin Dario Rodriguez. Ich bin Deutschland, Österreich, Schweiz weit unterwegs. Ich veröffentliche auch Musik. Und wenn man mich hören will, kann man mich auf Spotify mal abchecken oder sowas. Aber ansonsten, man nennt mich auch Skandalnudel.
Musikrichtung, du machst so Hochzeits-DJ und so, habe ich gehört.
Ja, auch unter anderem.
Nee, Quatsch. Mikro-Hochzeiten.
Quatsch, ich bin. Ja. Ja. Nee, musikalisch bewege ich mich so im Basshouse-Bereich, House-Bereich, so, um das mal so grob zu sagen. Und hab mich vom Big Room abgewandt.
Das muss ich nochmal betonen. Also dieselbe Karriere eingeschlagen wie Headhunters. Der hat ja auch keinen Bock mehr auf Big Room.
Nee, der ist ja zum Hardstyle gewandert.
Ja, aber der ist weg vom Big Room, darum geht's mir.
Ja, gut, dieselbe Karriere wie bei Headhunters. Naja.
Weg vom Big Room, darum ging's,
okay,
Mann.
Weg vom Big Room.
Haben wir auch gleich schon das Thema von heute.
Ja, weg vom Big Room, weg vom Big Room. Allem, wir quatschen darüber. Du hattest ja, letzte Woche warst du ja auch schon mit einer Sprachnachricht quasi in der Sendung. Jetzt bist du in Person da. Ich würde vorschlagen, ich drop mal das Intro und dann geht's auch direkt los.
Let's go.
Yo, 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 ist Klangküchenzeit. Oh mein Gott.
So.
Geil, die Intros werden immer ausgefallen, das finde ich gut.
Ja, das hatten wir schon ein paar Mal.
Genau, in der Klangküche Premium, da variiert das manchmal, ne? Kann das sein, Sinan? Du bist unser Intro-Mann hier, du hast das immer.
Hey, das hier, das
haben wir schon immer.
Das haben wir schon immer. In der Premium variiert das. Manchmal, also letzte Woche hatte ich auch, manchmal mache ich auch so, wenn ich noch 10 Minuten vorher Zeit habe, mache ich noch ein anderes Intro, ja.
Genau, und Vier-Gänge-Menü, also wenn ihr noch nicht reingehört habt, die zweite Folge des Vier-Gänge-Menüs geht am Mittwoch online. Und ist ein neuer Ableger von unserer Klangküche hier. Hört mal rein. Lohnt sich. Aber jetzt wollen wir gar nicht mehr lang rumquatschen. Lass uns doch mal zu Dario kommen. Wir hatten, glaube ich, vor 2 Wochen das Thema, so kann man vom Auflegen leben. Und da hast du dich zu Wort gemeldet. Und dann haben wir deine Sprachnachricht in der letzten Folge vorgespielt. Und da ging es im Prinzip auch nochmal um das Thema. Wolltest du noch mal ein bisschen was dazu erzählen oder vielleicht für die Leute, die es letzte Woche und vorletzte Woche nicht mitbekommen haben, so wie bei dir die Situation ist, wie das bei dir ist? So, du bist ja hauptberuflich DJ.
Kann ich gerne mal machen nochmal. Und zwar ging es eigentlich in erster Linie darum, ich habe da quasi erstmal so auch von meinem Werdegang so ein bisschen erzählt, ne? Ich hab halt irgendwie so 2 bis 3 Jahre in Deutschland, Österreich, Schweiz so einen kleinen Hype gehabt. Ne? Als auch diese.
Entschuldigung, Dario, lass uns mal ganz kurz vorne bei dir anfangen. Wie ist das denn bei dir losgegangen, so mit dem Auflegen? Du hast ja bestimmt erstmal nebenbei aufgelegt, also irgendwie vielleicht Schule gemacht, Ausbildung gemacht oder so.
Ja, genau. Ich habe eine Ausbildung gemacht als Veranstaltungskaufmann. Und dann bin ich so quasi da reingerutscht in das ganze Ding. Und dann habe ich mal einen DJ-Contest irgendwie mitgemacht und hatte dann halt auch viele Freunde, die damals auch aufgelegt haben und angefangen haben aufzulegen. Und einer davon heißt jetzt Tujamo.
Ja, wann war das ungefähr, wann du so angefangen hast?
2008, 2009 war das so um den Dreh.
Ja.
Ja, da habe ich mein eigenes Equipment gekauft, habe dann zu Hause im Kinderzimmer so ein bisschen geübt und so weiter und habe mir eigentlich den meisten Kram so dann über YouTube dann beigebracht, also so Learning by Doing mäßig. Und dann habe ich beim DJ-Contest mitgemacht, Tujamo war da auch in der Jury damals. Und ja, dann ging das Ganze so los. Ne?
Achso, dein Buddy Tujamo war in der Jury, deswegen hast du gewonnen, oder?
jetzt verstehe ich.
Das,
kam erst danach, so klar, diese Freundschaft. Aber ist auch nicht mehr aktuell.
Also habt ihr euch zerstritten oder ist einfach nicht mehr aktiv, die Freundschaft?
Ja, ein bisschen zerstritten.
Okay.
Ist nicht ganz einfach, ach so, der Jungs.
Aber du schon.
Ne? ich bin sowieso der schwierigste Mensch. Nein.
Ich meine, ich, ja, und dann hast du irgendwie als Resident gearbeitet oder wie hast du, oder war es gleich von Anfang an Booking-DJ oder?
Nee, genau. Ich war erst Resident-DJ, dann im Prime in Bielefeld und im Go-Park in Herford. Im Prime in Bielefeld habe ich dann halt auch das Event-Management übernommen und habe dann halt auch die kompletten Bookings da gemacht, also auch für andere Künstler und sowas. Und ja, dann kam das eine so zum anderen irgendwie. Immer mehr Leute hatten mich dann irgendwie so auf dem Schirm, weil ich halt gute Shows gespielt habe damals. Und ja, dann kam so eine Produktion mit David Puentes mal zusammen, die dann irgendwie so einen ganz guten Support erreicht hat. Und dann konnte man schon so auf Mittelklasse-Niveau irgendwie so in Deutschland so ein bisschen
aufnehmen. Darf ich fragen, zu welcher Zeit war das und wie hieß die Single?
Genau, das wollte ich auch fragen.
Der Remix hieß Daylight von Kid Massive. Ne? Und das war so die Zeit 2013, 2014. Also gerade als dieser EDM-Sound so
frisch. War so auch die Zeit Animals, oder?
Ja, genau, aber es war noch vor Animals.
Und das haben auch viele gespielt, glaube ich. Ich meine, so viele große DJs haben die Nummer auch gespielt, finde ich.
Alesso, glaube ich, in diesem ein Jahr 30 Mal oder sowas, und Swedish House Mafia damals und sowas.
Das hat dann geholfen wahrscheinlich, ne?
Ja, das war halt, also heutzutage kann man sich davon halt nichts mehr kaufen, ne? Aber damals war das halt noch extrem frisch, weil das ganze Game irgendwie super, super neu war.
Meinst du, damit kannst du dir heute nichts mehr kaufen von dem Erfolg von damals, oder könnte man sich heute nichts mehr davon kaufen, wenn das passieren würde?
Sowohl als auch.
Ja, okay, also das klar, das war jetzt nicht so ein Hit wie
wie eine Who von Tujamo oder eine Level.
Klar, das macht jetzt nicht, das macht nicht die ganze Karriere, aber es hat gepusht. Ja. Aber auch gleichzeitig würdest du auch sagen, auch wenn du jetzt heutzutage eine Single hättest und die würde derartigen Support bekommen, dann heißt das nicht mehr automatisch, dass das gleich so abgeht.
Nein,
das ist
absolut
schon interessant,
nein,
ne?
Nein, das reicht heutzutage gar nicht mehr. Vor allem auch die meisten Supports sind ja auch halt einfach nicht live, sondern von irgendwelchen Radioshows, die Künstler halt nicht selber machen, ne? Und von daher bringt das eigentlich gar nichts.
Ja,
ne? Also klar, du kannst es posten, es sieht nett aus, aber ist jetzt nicht irgendwie.
Nee, passiert nichts danach.
Relevant.
Aber, ist das nicht interessant? Also gerade auch, wo du sagst, so diese Radioshows, die es ja gibt, ne? Die mittlerweile ist ja klar, der Armin, der sitzt da nicht und nimmt das selber auf, sondern die Tracks werden rausgesucht, dass irgendeiner mixt das zusammen und er kriegt dann halt noch so gerade den Zettel in die Hand gedrückt und sagt dann so, das ist der und der, also macht so ein paar Voice-Overs, ne, die dann da drüber gespielt werden. Und ich habe im Übrigen auch schon öfter Aufträge jetzt bekommen, so Mixe zu machen für andere DJs, also Acts, ne? Also die geben mir dann den Auftrag, dass ich hier so einen Studio-Mix mache und so. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass letztlich dadurch, dass das alle gemacht haben, irgendwie jeder DJ hatte jetzt so seine Radioshow und dann wird das so richtig so, das wird ja dann so fließbandmäßig in Auftrag gegeben. Und gleichzeitig glaube ich, dass du dadurch das Ganze auch total entwertest, weil jetzt hast du einfach exorbitant viele Radio-Shows und so viel neues Zeug und so. Und ich glaube, die Leute kommen einfach nicht mehr mit, ist so mein Gefühl.
Ist definitiv richtig. Die ganz große Sache dabei ist halt einfach, dass die Leute wie Robin Schulz, David Guetta und so weiter, die können es halt von der Zeit nicht selber machen. Ne? Da kann ich das schon verstehen. Aber das andere ganz große Ding sind halt einfach so Sachen wie GEMA etc. Das läuft halt im Radio alles. Und das ist natürlich auch Kohle, die dann so ein bisschen flöten geht, ne?
Wie meinst du?
Kann ich gerade nicht folgen, was meinst du?
Also, wenn man jetzt zum Beispiel die Mixe, die jetzt zum Beispiel die Radioshows, die werden ja an die ganzen Radios verteilt, weltweit und so weiter, ne? Und da stellen die auch ihre eigenen Nummern vor und sowas. Und das ist ja eine riesen Reichweite im Ganzen so.
Ja.
Ne? Warte mal, jetzt habe ich den Faden verloren.
Irgendwas mit der Kohle geht flöten, das habe ich nicht ganz gerafft und der GEMA. Weil, was du da meinst.
Weil eigentlich würde ja, wenn das...
verdient ja Geld dann.
Ja, wenn die es nicht machen würden.
Achso, das meinst du, okay.
Ja, ja, ja.
Also du meinst, ja, die platzieren ihre eigene Musik in ihren eigenen Radiosendungen und bekommen dann durch die GEMA...
Deswegen machen die das so als Motivation dahinter, dass einfach irgendwie Plays generiert werden. Ja.
Reichweite.
Aber auf der anderen Seite ist halt das Ding, dadurch, dass dann jeder irgendwie so eine Radioshow hat und also ich hatte das Gefühl halt früher, da war das dann so noch sehr exklusiv, ja.
Früher war das ja auch, Sinan, da liefen die Radioshows ja auch wirklich im Radio, also Armin van Buuren und so weiter. Heutzutage finden, also von B- und C-Acts, die finden ja nicht unbedingt alle im Radio statt, sondern ja, werden irgendwo bei Mixcloud hochgeladen oder was weiß ich, bei Spotify gibt's das ja auch.
Ja.
Deswegen...
Das wiederum ist dann irrelevant.
Genau, das ist irrelevant, ja. Ich glaube schon, du musst schon mit deinem Mix irgendwie im UKW-Radio sozusagen stattfinden.
Aber auch irgendwo, ja, muss man ja auch sagen, dadurch, dass alles so on-demand ist, wird es halt auch teilweise natürlich, muss man sagen, überflüssig. Also ich weiß jetzt noch, ich hasse das selber zu sagen, jetzt immer so früher, aber ich weiß halt noch, früher habe ich samstagabends 1 live gehört.
Piet Blank.
Genau, 1 live Party Service.
Ja.
Weil das war die Chance, neue Clubmucke, ja, mir reinzuziehen. Das habe ich aufgenommen, danach dann recherchiert, was ist, bin im Plattenladen. Also das hatte einen richtig krassen Mehrwert, dass es diese Radioshow gab. Und jetzt, ganz ehrlich, wir haben 12 Millionen Spotify-Playlisten, alle heißen irgendwie The Big New Club Music, hier, hör mich. ich bin einfach völlig, ich bin gesättigt ohne Ende. Ne? Das, also für mich ist das so, weil Armin irgendwie einmal in der Woche oder wie oft kommt der State of Trance oder seine Show, weiß ich gar nicht. Ich komme nicht mehr mit. So,
das ist auch ein bisschen Fanservice heutzutage, ne? Also so, so Leute wie Blaster Jacks und so, Don Diablo und keine Ahnung, für die Hardcore-Fans wird dann was angeboten halt. Ne?
Und es kommt natürlich auch viel mehr Musik raus als damals, ne? Das muss man ja auch dazu sagen.
Ich weiß halt, ich habe Support für meine Drop It Dirty, habe ich ja bekommen von Danik und von Bingo Players und so. Die hatten also mehrere, jetzt gar nicht mal so kleine DJs hatten, die meine Nummer gespielt mit namentlicher Ansage und so, ne? Und der Effekt war null. Also wirklich null. Der Effekt war wirklich, also man kann sich das nicht vorstellen. Auf Spotify Plays, auf Follows, auf irgendwas, es hat gar keinen Effekt. Es ist echt beeindruckend gewesen.
Ja, minimal. Also wir hatten mal Support von Hardwell. Gefühlt warst du danach in den 3-4 Playlisten drin auf Spotify, so, ne? Aber das war's dann auch.
Ja. Und ich hatte mit der Drop It Dirty, hatte ich gar keine Playlist, ne? Also die ist heute bei 5000 Streams oder so.
War aber auch Danik, ne?
Ja, Danik und Bingo Players, ja. Ja, aber guck mal, also Danik und Bingo Players ist jetzt nicht, also zumindest, guck mal, dass ich die sage und du die kennst, ist ja schon mal, das ist nicht, dass die gar nichts sind, ne? Aber ich will dir damit klar machen, jeder von denen hat seine Radioshow, jeder von den Top 200 DJ Make Dingern wahrscheinlich. Und
Dario, hast du deine Radioshow?
Nee, habe ich tatsächlich
nicht. Hat auch keinen Effekt, wenn du sie hättest.
hast du sicher...
Genau, das
ist der Grund. Also du hast keine, weil meins ist, kostet nur Arbeit und bringt erstmal nicht so viel.
Na, also ich mache das so, wenn mich jetzt zum Beispiel andere Künstler mal anfragen, ob ich irgendwie einen Guest-Mix machen kann oder sowas, ne? Dann lade ich das nochmal neu als eigene Radioshow irgendwie so hoch auf Mixcloud oder so mal. Aber es lohnt sich einfach nicht. Es macht einfach null Sinn. Ne? Also zumindest auf meinem Level.
Ich wollte mal eben kurz einschieben. Wir haben ja letzte Woche eine Hörerfrage gehabt, ob das legal ist, bei Mixcloud seine Mixe zu veröffentlichen. Und da haben wir dann einfach mal zu dritt so rausgehauen, ja, ist eigentlich alles okay. Und dann hat der Mashup Germany, ich glaube David heißt er, hat sich bei uns gemeldet und hat gesagt, nee, so einfach ist das gar nicht. Und hat dann auch so ein paar Paragraphen aus der Tasche gezogen und so weiter und so fort. Und das Thema scheint ultra komplex zu sein. Und wir haben das einfach mal mit so einer Handbewegung abgetan. Und ich glaube, der wird demnächst bei uns in der Sendung mal sein, ne? Und über das Thema einmal sprechen. Genau.
Ja. Also, falls ihr da noch Fragen habt. Ich habe Mail-Kontakt mit ihm und wenn ihr Fragen habt, dann...
Ja. Er hat auch schon zugesagt, glaube ich, ne?
Ja, er hat Bock drauf. Er hat also mir eine Mail geschrieben, wir haben noch keinen Termin ausgemacht. Das ist immer das Schwierigste, aber kriegen wir schon hin.
Genau, also da gibt's noch mal, machen wir nochmal ein Thema, ob es legal ist, seine Mixe da bei Mixcloud und so weiter hochzuladen. Dario, ich wollte eben wissen, wie du diesen Sprung geschafft hast vom Resident DJ, der nebenbei dann noch Veranstaltungskaufmann war oder Veranstaltungstechniker, weiß ich ja gerade mehr. Kaufmann. Hin zum Fulltime DJ, zum Booking DJ, der deutschlandweit, Österreich und Schweiz und so weiter gebucht wird. Das ist ja schon dann irgendwie eine Entscheidung, die fällt man nicht beim Zwiebelschneiden, sondern man geht in die Selbstständigkeit dann ja vollends und da muss man sich ja ein paar Gedanken machen. Wie war das bei dir so?
Ich habe mir da ehrlich gesagt gar keine Gedanken zu gemacht. Das war einfach so. Ich war dann irgendwann fertig mit der Ausbildung und dann lief es schon soweit eigentlich ganz gut, dass ich mir eigentlich über die Selbstständigkeit an sich gar keine Gedanken machen konnte oder wollte. Und habe dann einfach so weitergemacht, hat dann auch gereicht. Und ist mir dann auch in den Jahren erst zum Verhängnis geworden, als dann Sachen wie Finanzamt und so weiter dann auf mich zukamen.
Okay. Hashtag Jan Like oder was?
Nein, so schlimm war es zum Glück nie bei
mir. Wie Steuer muss man zahlen?
Ja, das ist das, also das muss man halt, das lernen halt viele, ne? Wenn du selbstständig bist, passiert erstmal gar nichts. Also du kannst erstmal schön die Bruttoeinnahmen auf dein Konto packen, aber irgendwann kommt das Finanzamt mit großer Verzögerung und dann wollen sie halt ihren Anteil abhaben, ne?
Ja. Und dann, das lassen dich auch richtig spüren. Ja. Also das, das musst du richtig an eigenem Leib spüren.
Hast du auch dann so eine Buchprüfung mal gehabt oder?
Klar, ich hatte eine Buchprüfung und musste dann auch ordentlich nachzahlen und so weiter, aber ist zum Glück Geschichte und seitdem das Lehrgeld, was man einmal zahlt, und dann sollte man es eigentlich auch im Griff haben.
Aber nach wie vor bin ich ja da der Meinung, ich höre das so oft, ne? Das kann nicht im Interesse des Finanzamts sein, dass das so oft so läuft, weil ich bin ja immer noch einer, der sagt, das Finanzamt, da sitzen ja im besten Fall nicht irgendwelche Leute, die Bock haben, andere zu nerven, sondern eigentlich willst du ja einfach, dass Steuern gezahlt werden in Höhe dessen, was nötig ist und fertig. So, dass man überhaupt immer in diese Situation geraten kann, gerade wenn sich das so wechselt von jetzt fängt dein Geschäft an zu laufen, das hört man so oft, da ist irgendwo ein Fehler im System.
Also, ja. Das Problem ist einfach, dass man beim Finanzamt nur eine Nummer ist. Ne? Die kümmern sich halt nicht um die Leute, die gerade frisch in die Selbstständigkeit reingehen. Du bist eine Zahl und diese Zahl hat ein Konto. Ne? Und das muss ausgeglichen sein.
Naja, und irgendwann dann, wenn du dann so ein bisschen mehr verdienst, dann gehen bei denen so kleine Blinklichter an, so, jetzt gucken wir uns die Nummer mal genauer an. So. Aber halt völlig verzögert und ja, irgendwie.
Das generell in der Branche ein Riesenphänomen. Das streckt sich so durch alle Felder irgendwie durch. Solange kein Geld verdient wird, ist alles mega.
Wir hatten, ich glaube, der Basti hat auch mal die Theorie hier aufgestellt in der Klangküche. Wenn du weniger als, ich glaube, 17.000 Euro hast zurzeit, oder war das 12.500? Oh. Keine Ahnung, wenn du da weniger verdienst, alles cool. Oder du musst mehr als 250.000 Euro verdienen, dann ist auch alles cool, weil dann bist du eigentlich auch auf der sicheren Seite. Dann
hast
du
so 8.000 Euro Gewinn darfst du steuerfrei machen. 8.000 Euro ist steuerfrei bezahlt. Also bis dahin zahlst du also Gewinn, ne? Einnahmen minus Ausgaben.
Dazu zählt aber auch dein echter Job.
Ja, alles.
Also wenn du nebenbei noch einen
Alles klar. Genau. Ich rede von einfach insgesamt, wenn du selbstständig bist. So, dann kannst du 8.000 Euro gewinnen, zahlst du erstmal gar nichts und dann wenn du jetzt, sag ich mal, 12.000, 15.000 Euro Gewinn machst, dann geht's auch noch, dann zahlst du ein paar tausend Euro Steuern, aber dann geht's halt relativ schnell, ne? Also wenn du dann statt 17.000 Gewinn machst du so 25.000 Gewinn und zack, bist du eigentlich relativ schnell dann so bei 40-50%, glaube ich. Ich weiß es nicht. Das ist keine.
Es gibt ja auch so einen Branchenverband für DJs und so, ich weiß gar nicht genau, bieten die sowas an, so Steueraufklärung und so weiter. Also weil ich habe das auch schon super oft gehört in der Szene, dass DJs ganz gut verdient haben, aber dann kam irgendwann mal eine Buchprüfung und dann zack, Ende im Gelände, weil das Geld dann einfach nicht da war. Und das ist ja meistens alles Unwissenheit, ne? Also du musst ja irgendwie schon auf dem Zettel haben. Also wenn du 1.000 Euro Gage nimmst, musst du halt wissen, davon muss ich mindestens 40% Steuer nachher zahlen. Also Einkommensteuer, dann hast du einen Gewerbeangel, musst Gewerbesteuer bezahlen und dann musst du deine Krankenversicherung ja auch noch irgendwie, die richtet sich ja an Höhe deines Einkommens, wird auch noch abgezogen. Das heißt, wenn du 1.000 Euro Gage verdienst und die packst du nach dem Booking am Montag auf dein Konto, ist ja noch längst nicht das, was dir nachher übrig bleibt. Das ist ja weniger als die Hälfte, die ja nachher übrig bleibt.
Ja.
Ja, das muss, das glaube ich nicht jedem klar, so gefühlt zumindest.
Ja.
Kommt natürlich auch immer auf das Modell an, was du als DJ betreibst. Es geht ja auch nicht nur ums Auflegen und so weiter, ne? Ihr kennt ja das altbekannte Modell, halt auflegen und sich Ghost producen lassen und so weiter. Da hast du dann halt auch noch Kosten dann und durch Marketing und sowas kannst du halt natürlich dann halt auch deine Gagen reduzieren.
Ja, die Steuerlast, die Steuerlast kannst du senken. Das sind Ausgaben sozusagen.
Ja. Genau. Ja. Das mindert dein Einkommen dann.
Genau.
Ja, wir sind, glaube ich, vom eigentlichen
Thema abgekommen, oder? Ja, das wird jetzt auch recht trocken, hier so ein Finanzberatungspodcast.
Ja. Ich finde, man kann das ruhig mal einmal erwähnen. Also vielleicht werden wir schon ein, zwei Leuten dabei helfen. Das finde ich schon ganz...
Nein, also ich kann es jedem nur raten. Ne? Jeder, der sich irgendwie selbstständig machen will in dem Bereich, check vorher, ob du das mit dem Steuerkram drauf hast, weil wenn das für dich nichts ist, dann mach lieber nochmal einen
Job. Steuerberater ist auch eine ganz gute Adresse, wo man gleich
einmal... Ja, wobei Steuerberater...
Hilft ja nur.
Ich möchte dazu eine Sache sagen. Also ein Steuerberater kostet halt ein bestimmtes Minimum an Geld, ne? Und gerade ganz am Anfang
Und dann lohnt
ist das häufig nicht drin. Also das ist nicht, nicht zu rechtfertigen eigentlich, dass du, gerade wenn du auch selbstständig bist, ne, dann kenne ich kaum Steuerberater, die jetzt irgendwie unter 800 Euro irgendwie deine Steuererklärung machen, ne?
Ja, die haben Sätze. Nee, mir geht es darum, dass sie dir auch ein paar Tipps geben vielleicht sogar. Ja. Also wenn du einen guten Steuerberater hast, der sagt dir auch mal, Junge, pass mal lieber auf hier und so.
Ja, also ich glaube, der Tipp muss sein, sobald du merkst, das Ding läuft an, so, da zuckt was, wie wir es letzte Woche gelernt haben, ne? So, dann, spätestens dann, entweder richtig mit der Materie beschäftigen oder Steuerberater.
Ja. Oder Next Big Step machen, ne? Also so viel Geld verdienen als DJ, dass du, ach, dann kommt halt meine Steuernachzahlung, aber das bezahle ich dann vom nächsten Gig.
Gut, der absolute Pro-Tipp, also so mache ich es im Übrigen, kann ich ja auch mal sagen, ne? Mein absoluter Pro-Tipp ist, ich gebe meine Kohle auch einfach erstmal nicht aus. Also.
Aber genau das will das Finanzamt ja. Die wollen ja, dass du deine Kohle nicht ausgibst, damit du so viel wie möglich
an Steuern bezahlst. Ich sage ja auch erstmal. Ne? Deswegen gucke ich ja immer am Ende des Jahres, setze ich mich hin und check mal mein Konto, mach mal so, was habe ich dieses Jahr an Ausgaben, Eingaben, Einnahmen gehabt und so, dann kann man immer noch sagen, Alter, ich brauche mal dringend einen neuen Rechner oder so.
Ja, das ist auch der Unterschied. Ausgeben ist nicht gleich ausgeben. Du musst, also das eine ist investieren in deinen Job.
Genau.
Und das jährliche YouPorn-Abo, das zählt halt nicht so für deinen Job. Ne?
Ich brauche das völlig für meine Entspannung, sonst kann ich nicht arbeiten. Nee, aber also tatsächlich, also den Tipp, der ist ja ernst gemeint, ne? Sobald du Kohle verdient hast, gib sie nicht sofort wieder aus. Also, das ist so. Ist gar nicht schlimm, erstmal ein Polster auf dem Konto zu haben. Das ist, du weißt nie, was kommt.
Ja, ich wollte nochmal in Darius Biografie ein bisschen voranschreiten. Also dann bist du halt Booking-DJ geworden und dann hast du auch viel aufgelegt, ne? Also so jedes Wochenende, also
Freitag. Ja, ich hatte so zwischen 8 bis 10 Termine. Ja,
das ist schon ordentlich.
Das ist schon okay, auf jeden Fall. Im Sommer dann halt noch mehr durch die Festival-Saison quasi. Oder, ne?
So habe ich teilweise tagsüber spielen konntest. Also Holy Festival zum Beispiel tagsüber und dann abends noch Club.
Genau. Ja, da habe ich teilweise so 3 Festivals teilweise tagsüber gespielt und dann noch ein richtiges Booking abends an einem Samstag.
Ja.
Und also danach ist man dann natürlich auch komplett fertig, ne? Aber das war so die Zeit.
Dann. Und hast du auch so daran gearbeitet, auch dann mal diesen Next Step zu schaffen? Also vielleicht dann irgendwie so wie Tujamo das zum Beispiel auch geschafft hat. Der ist ja dann international richtig durchgestartet. War das auch mal, oder ist das auch, vielleicht ist es ja sogar noch deine Motivation zurzeit? Hast du da?
Klar, also ich meine, wenn man an diesem Next Step nicht arbeitet, dann muss man meiner Meinung nach auch nicht selbstständig sein. Also das ist ja klar, das ist das Ziel von jedem, der es halt hauptberuflich macht. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Also ich glaube nicht, dass es einen gibt, der sich jetzt irgendwie ausruht und sagt so, yo, das reicht mir jetzt alles so, wie es ist. Klar, das ist das Ziel und man muss sich halt nur bewusst sein, dass es aus eigener Kraft wie ein Lottogewinn ist. Ne? Du brauchst halt starke Partner oder Kapital halt dafür und das muss man sich halt einfach aufbauen.
Na gut, also Lottogewinn ist ja Glück jetzt. Ne? Du meinst, man braucht auch Glück dazu, weil aus eigener Kraft ist es unglaublich schwer, sondern es ist auch...
Es gibt 2 verschiedene Wege. Entweder du schaffst es aus eigener Kraft, mit Glück, oder du schaffst es im Team mit starken Partnern oder mit Kapital, durch zum Beispiel Major Labels oder durch einen privaten Investor, der jetzt einfach sagt,
ich baue dich jetzt auf.
Familiengeld, 1 Million, bitteschön, wir pushen dich jetzt. Ne? So geht's ja. halt.
Kennst du da Beispiele? Weißt du, ob das jemand gemacht hat, so mit einem Investor? Das würde mich mal interessieren.
Mit einem Investor? Ja. Also klar, es gab immer so Rumors, so Gerüchte, aber ich wüsste jetzt keinen, der das irgendwie, außer vielleicht jetzt im Deutschrap-Bereich oder sowas. Ne?
Also wo ein Investor sagt, ich packe jetzt erstmal 1 Million Euro in den Künstler rein, baue den auf und wenn er dann irgendwann mal nennenswerte Gewinne, also wirtschaftet,
dann melke ich den.
Dann kriege ich so meinen Return of Invest.
Ja. Also es kann schon passieren, dass wenn du irgendwie ein Projekt hast, was schon irgendwie, zum Beispiel nehmen wir jetzt mal Robin Schulz als Beispiel. Robin Schulz hat ganz viele Free-Downloads und Bootlegs quasi damals aus Soundcloud hochgeladen, wurde dann entdeckt und dann kam halt jemand irgendwie so ein Major-Label und hat halt Geld investiert. So, ne? Das kann halt auch passieren, so.
Ja.
Ne? Aber.
Das geht dann aber auch über die Musik. Dann brauchst du natürlich auch Songs, die auch qualitativ hochwertig sind. Ne? Und die müssen dann auch schon.
Zur richtigen Zeit im richtigen
Haus, da bist du vielleicht auch an der falschen Mucke, ne? Also, dieses Basshaus ist ja schon sehr Nische, so irgendwie. Und Robin Schulz war halt Radiomusik, ne?
Ja, zu dem Zeitpunkt ja noch nicht. Ne? Zu dem Zeitpunkt war das ja noch Deep House.
Commercial Deep House, ja. Ist dann erst zur Radiomucke geworden, ja.
Genau.
Ja, weil Waves und so weiter, eigentlich ist es ja so, du nimmst einen anderen Song und machst den schneller und machst einen Beat drunter, ne?
Ja. Ja. So kann es halt auch gehen, ne? Das gängigste Modell ist aber halt einfach, dass du die ganzen Jahre lang überhasselst, dich irgendwie durchschlägst, bis irgendwann mal einer kommt und sagt so, bitte, Junge, wir machen das Ding jetzt zusammen.
Ist das denn so, also ich frage mal ganz provokativ, ist ja meine Aufgabe immer. Ja. Ist das so erstrebenswert? Das klingt für mich alles immer so, je mehr ich jetzt da so darüber erfahre und so, da denke ich mir irgendwie am Ende, puh, ehrlich gesagt, lass mal. Also wo ist
es? Klingt anstrengend.
Klingt voll anstrengend und klingt gar nicht so geil irgendwie.
Klingt nicht sexy, ja.
Nee. Oder wie siehst du das? Oder wo ist für dich so, wo du so sagst, doch, das lohnt sich, weil, oder?
Also es ist ja nicht so, dass du die ganze Zeit nur auf den Sack kriegst. Ne? Also du hast auch schon schöne Momente zwischendurch, so wenn du merkst, so irgendwie, dass so deine Anhänger steigen und dass die Leute auch wegen der Musik kommen zum Beispiel. Und es gibt schon immer mal wieder irgendwie so ein, ein Stück Zucker, so neben der Peitsche auch mal dazu. Ne?
Wow.
Aber im Endeffekt ist es wie in jedem anderen Job auch, du musst halt einfach hart arbeiten und sonst geht halt einfach nichts. Und das hast du auch in einer ganz normalen Firma, wenn du jetzt in einer großen Firma arbeitest und der Chef irgendwie ein Arschloch ist, was die Musikbranche jetzt sinnbildlich darstellen soll, dann musst du halt hart arbeiten und dann musst du halt Überstunden machen und zeigen, dass du der beste Mitarbeiter bist.
Krass, ich bin einfach voll kein, ich bin einfach nicht so der Hartarbeiter. Ich mach lieber Urlaub und so.
Ja, ich glaube, da hast du vollkommen recht. Du musst erstmal richtig durch die Scheiße warten und auch 16 Stunden am Tag mal arbeiten und so, bevor du den Erfolg ernten kannst. Ich glaube, das gehört auf jeden Fall dazu. Da hast du recht, das ist in jedem Job so.
Aber da muss ich direkt sagen, da glaube ich tatsächlich, da lohnen sich andere Jobs immer noch mehr, weil bei anderen Jobs ist es so, wenn du, sag ich mal jetzt, dich 5 bis 10 Jahre so richtig anstrengst, hocharbeitest und so, dann hast du in der Regel auch langfristig was davon, weil du mit dem ganzen Wissen und der Erfahrung und dem Hocharbeiten wirst du dich, wenn das jetzt nicht irgendeine Branche ist, die total auseinanderbricht, sagen wir mal jetzt, du, wenn du Fachmann für Getriebe bist, im Auto ist schlecht, ne? Bald gibt es keine Getriebe mehr, nur noch Elektroautos, dann ist blöd. Aber grundsätzlich, wenn du in einer Branche bist, die ja zukunftsträchtig ist, dann lohnt sich ja das Ganze da rein investieren. Es kann natürlich sein, dass du bei der Musikkarriere 5 bis 10 Jahre voll reinbutterst und es kommt nichts, aber du kannst dich damit, glaube ich, echt schwer woanders dann noch bewerben oder ist das, also stelle ich mir jetzt so vor.
Ja, sehe ich auch so. Sehe ich ähnlich. Ne? In der Musikbranche ist es halt immer noch so, dass wenn du einmal den Step geschafft hast bis nach ganz oben, dann hast du meistens in der Regel halt auch ausgesorgt.
Ja, ja klar.
Ne? Dann kann halt nichts mehr passieren so, ne? Aber das ist natürlich.
Du kannst natürlich alles ausgeben, das kriegen viele hin.
Genau, das schaffen auch viele. Nee, aber weiß ich nicht. Also ich bin immer so ein Freund davon, dass man das machen muss, was einem Spaß macht. Und ich könnte ja zum Beispiel nicht in der Werkstatt abhängen und irgendwie meinen 9-to-5-Job machen und mich von meinem Arbeitgeber irgendwie knechten lassen. Das das liegt einfach nicht in meiner Natur. Und
ja, okay, gibt aber, also es muss ja nicht immer Knechten sein, ne? Also, kann ja auch ein cooler Garagen 9-to-5-Job sein.
Aber ich kenne dich auch ein bisschen, Dario. Du musst auch, ich glaube, wenn du so eine Rampensau bist, ne, wenn du das in dir hast, dieses Gehen so, ne, dann hast du ja natürlich auch Bock, das ausleben zu lassen. Und da ist natürlich der Beruf des DJ natürlich super geeignet.
Ja, verstehe ich schon, klar.
Ja, also relativ,
heutzutage genau,
relativ
schon.
Einfacher ja. Job mittlerweile. Also, ne? Und stehst da oben und dir jubeln da tausende Leute zu, das hat schon was, so, ne?
Ja, für den Moment ist das ganz schön immer. Ne, aber ja, das, der Job an sich ist ja eigentlich kein Job. Das ist ja, das kann ja auch ein Affe so gesehen. Ne?
Okay.
die Nebengeräusche sind halt das, was den Job so herausfordert.
Ja, jetzt verstehe ich auch dieses Monkey Trap. Jetzt wird's mir alles klar. Trap mit Affenlauten.
Aber ich wollte nochmal nachfragen, du hast dich ja für Basshouse so entschieden, also Big Room Basshouse, allen voran genau. Basshouse ist ja jetzt ein Genre, das findet ja nicht überall statt, ne? Muss ja schon die Clubs suchen, wo das funktioniert so richtig. Und also du hast dich für die Nische entschieden, ne? Und nicht für den kommerziellen Weg, wobei man ja auch sagen muss, das kann natürlich auch über die Nische funktionieren, bekannt zu werden, ne?
Ja, schon, also meistens ist es ja sogar so, dass erfolgreiche Projekte aus dem Underground in den Mainstream reinkommen. Ne, bei mir war es jetzt irgendwie eher umgekehrt. So, ich bin vom Mainstream in den Underground, also in Anführungsstrichen Underground gekommen. Und ich habe mich einfach irgendwann so am Scheidepunkt gesehen, so spiele ich jetzt Hardstyle oder mache ich das, wo ich herkomme? Und ich habe mich halt dann einfach für die Musikrichtung entschieden, die noch am ehesten meinem Ursprungssound entspricht. Also ich habe damals so Tech House und sowas gespielt, ne? Und finde ich mich jetzt auch super oft wieder, dass ich irgendwie in dieses Genre wieder reinrutsche. Und ich habe mir einfach gesagt, so wenn ich nochmal irgendwie was im Kommerzbereich mache, dann mit einem komplett neuen Projekt. Aber Dario Rodriguez soll einfach nur noch das sein, was mir persönlich Spaß macht.
Wie kommt der Name eigentlich? Hat er irgendwas mit dem Fußballspieler zu tun oder?
Ja, okay. Leider schon. Ich war 17 und ich war dumm. Okay.
Also du fandst den Fußballspieler einfach gut und dachte, so will ich auch heißen.
Ey, ich fand ihn nicht mal gut, weil er bei Schalke gespielt hat und ich bin eiserner Dortmund-Fan.
Okay,
aber ich seltsame Story. Dachte einfach, mein echter Name ist ja Dario Schürmann, ne, und ich dachte, das klingt einfach, klingt nicht gut, deswegen.
Wenn du so Techno-DJ wärst, dann würde Dario Schürmann, glaube ich, ganz cool sein.
Naja, so ein deutscher Techno.
Ja, genau.
German Techno von Dario Schürmann. Das kommt gut.
Ja, geht. Also es gibt auch super viele Techno-DJs, so die mit deutschem Namen, die ich zum Beispiel. Na, es ist ja auch egal, ich muss jetzt einfach. Wir wollen ja nicht so irgendwie.
Ja, ich finde, also kennt ihr Wolfgang Gartner?
Klar.
Ja? Der heißt ja nicht Wolfgang Gartner.
Nee, ist aber US-Amerikaner.
Ja, aber der heißt gar nicht so. Also ist gar nicht sein Name. Der fand das einfach, das klingt cool. So ein Deutscher. Also,
hi. Ja, der hat so einen Deutsch-Fetisch, ne?
Ja, gibt's
das erste Album von ihm ist Kindergarten.
Aber Kindergarten ist auch ein deutsches Wort, das im Ausland existiert, also in England und USA. Und der hat damals so richtig geilen Komplex-Droge gemacht, ne?
Ja.
Erfunden Hölle. Oder so sogar, ne?
Mit Bestrei oder keine Ahnung. Also er heißt eigentlich so Joseph Youngman.
Okay.
Joseph Youngman und Wolfgang Gartner. Das ist so. Das siehst du mal, ne? So, der Schürmann, der nennt sich Rodriguez und der Youngman nennt sich Gartner. Alle wollen halt, ne, das, was sie nicht, so.
Ne. Genau.
Damit man so ein bisschen das Exotische im Namen. Ja.
Ja.
Und wie ist bei dir jetzt aktuell der Stand so? Läuft das Business noch oder wenn ich fragen darf, oder ist es rückläufig, bist am Kämpfen? Ich frage einfach mal ganz offen raus.
Nee, also das Witzige ist so, über die ganzen Jahre, wo es sich auch erstmal irgendwie selber checken musste, ist, ich spiele zwar deutlich weniger, aber ich verdiene viel mehr Geld.
nicht mehr so viel, also, nicht mehr so oft verhuren, ja.
Genau.
Einfach mehr verlangen.
Das, nicht unbedingt, also ja, schon mehr verlangen, aber man muss sich halt auch einfach sein Marktwert muss einem auch selber einfach bewusst sein. Ne? Das haben ganz viele junge DJs, wissen es halt nicht. was sie eigentlich für einen Wert haben, wenn die da mit ihren Bussen und so weiter teilweise ankommen und dann für 100 oder 150 Euro auflegen. Ja, das ist teilweise katastrophal, okay, was sie da veranstalten.
Ne? Aber das hattest du, Sebi, mir ja auch schon mal erzählt. Ich plaudere jetzt nicht zu viele Details aus, aber du hattest ja gesagt, du hattest so eine feste Gage und das ist jetzt gar nicht lang her. Und dann hast du irgendwie schon innerlich, hast ja schon gemerkt, so, boah, Leute, eigentlich habe ich gar nicht mehr so viel Bock. Und dann hast du dem Veranstalter oder der Agentur gesagt, weißt du was, sag mal die doppelte Gage. Und es ist einfach durchgegangen.
Ja, ich wollte, also mein Plan ist ja, nächstes Jahr kürzer zu treten. Und dann habe ich gedacht, ich erhöhe jetzt schon mal, nach dem Sommer habe ich die Preise mal ein bisschen erhöht. Und dann in dem Denken, dann kriege ich automatisch mal weniger Bookings, dann läuft das so aus, ne? Aber das ist gar nicht passiert. Also die haben einfach alle okay. Also, warte, die höhere Gage war völlig okay. Hinterher ist man immer klüger, ne?
Aber, naja, aber das ist ja, du bestätigst damit ja genau, was Dario gerade gesagt hat, ne? Also
gut, also man darf auch nicht vergessen, also wenn du so einen Bus mit Leuten mitbringst, wenn du 50 Gäste selber mitbringst, ne? Und dann 150 Euro Gage nimmst, dann machst du auch wirklich irgendwas falsch.
Ja, aber auch grundsätzlich.
Das ist aber die Realität.
Ja, okay, jetzt Namen.
Nee, weil das ist ja vielleicht auch mal lustig, dass wir das auch dann nochmal so erwähnen, einfach, dass ja, man muss vielleicht wirklich diese ganz schlechten Jobs einfach, die muss man gar nicht machen. Also, ich glaube, man hilft sich damit auch nicht. Also das ist dann so, das müsst ihr ja auch mal bedenken, ne? Ich hatte das auch schon, das Problem, Mixdown und Mastering gemacht früher. Angefangen halt so mit echt ganz niedrigen Preisen und irgendwann denkst du dann so, ja, du musst die Preise mal anziehen und dann sind so bestimmte Leute, die dann ankommen und sagen, so, hey, Quatsch, wir haben es doch immer für einen 20er gemacht, jetzt, ich hab dich von Anfang an hier, mache ich das seit bei dir, was geht denn jetzt und so, und du tust dir unter Umständen keinen Gefallen, wenn du zu viele Kunden, also einen Kundenstamm aufbaust, der im Low-Budget-Bereich liegt, ne?
Vor allem sind das auch immer, ist was euch schon mal aufgefallen, das sind immer die undankbarsten Kunden.
Ja, klar. Ja, das kann ich dir bestätigen. Also ich sage ja, im Filmproduktionsgeschäft, was ich ja nebenbei mache, aber das heißt nebenbei hauptsächlich, Musik mache ich nebenbei, da sind ja ganz andere Preise. Ne? Also so ein Imagefilm, das hat ja gar nichts mit DJ-Gagen zu tun. Und das ist so interessant, wenn du mit Firmen arbeitest und du dann darüber sprichst, einfach, dass ein Film 4.000, 5.000 Euro kostet, dann wird gar nicht verhandelt. Das ist halt einfach so, ja, wie viel kostet er? Der kostet so viel, alles klar. So, fertig. Nächstes Thema. Ja. So. Aber über so einen 50-Euro-Auftrag, da bist du dann teilweise am Verhandeln, hin und her schicken, viermal Revision machen, nochmal ändern und so.
Ja. Das in der Clubbranche oder in der DJ-Branche ist es ein bisschen so, also wenn ein Auftraggeber eine Firma ist, also wenn du zum Beispiel ein Firmen-Event machst oder so, da wird gar nicht drüber die Kohle diskutiert. Da ist mehr sogar besser, ne? Dann heißt das gleich mehr Qualität, wenn es teurer ist. Und die haben dann irgendwann mal in der Woche ein Meeting und dann ist der 11. Punkt in diesem Meeting, der DJ kostet, keine Ahnung, 1.500 Euro für unser Event. Wer ist dagegen? Keiner hebt die Hand, durchgewinkt. Also ein bisschen gebucht, ne?
Ja, was sollen die wenn auch jetzt da diskutieren, ne? 1.500
Euro. Genau, da müssen die im Zweifel. So,
ja, sag mal, Leute, können wir den nicht auf 1.35 drücken?
So. Das macht halt keiner. Und dann müsste ja im Zweifel, dann müsste dann ein neuer DJ gesucht werden. Das kostet wieder Manpower und so. Ja, das macht keiner. Aber eine Diskothek, wo der 80-jährige Chef, ne, also der war mal Bauer, hat aus seinem Feld mal eine Großraumdiskothek gebaut, der fightet wirklich um jeden Euro, ne? Aus Prinzip so, ne? Mhm. Und da kann es schon mal vorkommen, dass du mit dem um 20 Euro kämpfen musst für deine Gage und nicht so. Das ist was anderes halt, ne?
Ja, ja. 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 Aber das meine ich halt, dass dadurch ist das, dieses Business auch so teilweise sehr anstrengend und hart. Also ich weiß halt nicht, ob das so erstrebenswert ist, da reinzuwollen.
Ja gut, wenn es dann eine Leidenschaft ist, was willst du machen? Ja. Ne?
Genau. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Achso, ich wollte noch eine Sache wissen. Managst du dich eigentlich selber, ja. Dario, oder hast du irgendwie jemand, oder hast du eine Agentur oder so? Wie funktioniert das bei dir?
Also das, was ich zum Beispiel über die Jahre festgestellt habe, ist zum Beispiel, was das Thema Agentur angeht. Niemand arbeitet so hart für einen, wie man für sich selber. Das heißt, es macht eigentlich meistens nur Sinn, Management zusammen mit einer Booking-Agentur zu koppeln. Also, dass quasi beides aus einem kommt. Es macht wenig Sinn, eine externe Booking-Firma zu haben und ein Management, wenn sich das so in den Teilbereichen aufteilt. Ich habe ein Management aus Hamburg. Switch Music, die machen auch Run DBN und so ein paar andere Labels, die administrieren auch mein Label. Und ja, da bin ich aktuell.
Wie heißt der Label?
Mein Label ist Inferior Records.
Kann man auch Demos hinschicken?
Klar. Einfach direkt an mich, info@dariorodriguez.de.
Und aktuell Basehouse, ja?
Genau. Basehouse, aber auch gerne irgendwie so experimentellere Sachen. Gerne sowas auch in die Richtung, sowas, was Maler und Res aktuell machen, so in die Richtung. Finde ich ganz geil im Moment.
Okay.
Ja. Switch Music können wir an dieser Stelle übrigens grüßen und auch empfehlen. Sinan, wir haben da auch mal 2018 haben wir mal einen Release gehabt.
Genau, die Hurricane, ja.
Ja, ja.
Gut,
Dario, wolltest du noch irgendwas erzählen? Wolltest du irgendwas mitteilen? Sonst, ja?
Ich wollte ja noch irgendwie so ein paar Sachen irgendwie mal so aus dem Nähkästchen.
Ja, hast du ein Thema, das wir noch raushauen können?
Was ich super interessant finde, was auch mal endlich mal angesprochen werden muss, finde ich, ist diese Sridge-Kroatien-Sache. Habt ihr da schon mal drüber geredet?
Nee. Weiß ich, kriege hierauf gerade gar nichts. Was für eine?
Diese Spring Break Europe in Sridge, nee, in Kroatien.
Ich gar nichts.
Gar nee. Nichts? Alter, da legt halb Deutschland auf. Ne?
Also drei Leute?
Nee, das sind so, man muss das nicht erklären, das sind mehrere Clubs so da an der Küste, ne? Und die sind auch teilweise in diesem Top 100 Club-Ranking sind diese Clubs vertreten. Also schon zumindest in der Außendarstellung namhafte Locations, wo man spielen könnte.
Okay, das ist erstmal ein geiles Wort. ZRCE. Spring Break Europe sehe ich gerade. Festival in Novalja. Okay, genau. Okay.
Und da legen halt viele DJs auf, die auch hier in Deutschland irgendwie unterwegs sind.
Okay. 29. Mai bis 1. Juni.
War und wo das? Ist jetzt nee, der Skandal?
Das? Ja, das kommt jetzt noch. Erstmal will ich auch.
Habt ihr das Geschäftsmodell schon mal irgendwie
gehört? Nee, gar nicht. Was da keine Ahnung.
Also, dass du quasi.
Da gibt es so Hotels Leute oder die bringen so Ferienwohnungen oder so.
Ja, genau. Genau. Du musst Leute aus Deutschland quasi da hinkarren mit einem Bus oder irgendwie, was weiß ich, mit einem Menschentransporter. Keine Ahnung.
Ich empfehle keine Kühllaster. Das geht häufiger mal schief. So. Das ist erst gemeint, Leute, das ist nicht gut.
Und ja, man kriegt halt so quasi Provisionen dafür dann, ne? Und das ist dann halt deine Gage so. Das heißt, die Leute verkaufen sich da quasi so die Dienstleistung als DJ, verkaufen die da. Und ausgezahlt werden die quasi in Leuten, die sie dort mitbringen.
Krass. Ne?
Und das finde ich super schwierig und muss ich auch ganz ehrlich sagen, das verstehe ich von den Clubs überhaupt nicht. Gerade weil das so wirklich prestigeträchtige Läden sind wie, Aquarius und ich weiß gar nicht, wie die Clubs heißen, da heißen das irgendwie 4-5 Läden, die richtig gut sind und da kann einfach jeder auflegen, der irgendwie 50 Freunde
hat. Noah Beat, Aquarius, Papaya und Calypso.
Genau.
Heißen die.
Genau.
Okay, also nach außen hin sieht das so aus, die Clubs, diese renommierten Clubs buchen den DJ, weil er ein cooler Dude ist, aber in Wirklichkeit bringt er einfach nur 50 Leute zusammen und der Club profitiert dann davon, dass die Leute in dem Laden trinken und Alkohol bezahlen, Eintritt bezahlen und zur Belohnung ja, darf er dann halt auch aufnehmen.
Und halt das Hotel, diese Apartments buchen, ne? Das gehört quasi zu den
Clubs. Achso, verdient der Club auch noch dran an den Apartments.
Ich weiß nicht, ob das die Clubs sind oder die Veranstalter, ich bin mir da nicht genau sicher, aber das Geschäftsmodell finde ich ja mehr als zweifelhaft.
Also der Club kriegt dann im Prinzip einen DJ, der relativ gut ist und verdient da auch noch dran.
Ja.
Geiles Modell, also die haben das die Business umgekehrt.
Hey, und warum machen das jetzt, also Moment, warum machen das DJs? Also ich sehe gerade Headliner für nächstes Jahr Felix Jähn und Salvatore Garnacci.
Gut, die Headliner kriegen natürlich normale Gagen da, ne? Aber wir reden jetzt von dem kleinen DJ von nebenan.
Ja.
Ne? Der kann natürlich sich da mit online in den Social Media Portalen brüsten und zeigen so, hey, ich bin ein geiler Macker, ich habe jetzt dreimal hier im Poppenbüttel in einer Dorfdisco aufgelegt und nächste Woche bin ich in Kroatien auf der heftigsten Bühne ever, bringt drei Fotografen, acht Kameraleute mit und weiß ich nicht, Was noch alles? Was brauchen wir heutzutage noch? Ach, noch einen, der mit dem Handy filmt für diese Instagram-Story.
Genau, live und so, Livestream.
Genau, und ja, bin jetzt der krasseste Macker ever und ja, ist super peinlich.
geht das Konzept auf? Ich weiß es immer nicht. Ich finde, ich sehe mittlerweile nur noch überall so fake.
Daran verdienen alle, außer der DJ und die Gäste.
Ja, aber hä, der DJ, der kriegt ja Fame und Klicks und dann geht der morgens dann zu seiner Bank und sagt, ja, ich habe hier 20.000 Fame-Klicks, kann ich die bitte einzahlen?
Kommt das Finanzamt hier, ich habe aber 20.000 Klicks, kann ich die
einzahlen? 20.000 Klicks, jetzt müssen wir 10.000 Euro nachzahlen.
Okay, also interessante Sache, wusste ich gar nicht, aber super spannend hier das mal zu hören. Ja. Hast du noch mehr solche Storys, Dario? Wir haben noch eine Viertelstunde.
Ich könnte euch damit zuschlagen. Also gibt es nur solche Pistolengeschichten. Ne? Das ganze Game besteht quasi nur daraus. Also es ist eigentlich.
Also das ist ja alles Invest. Du investierst da rein. Ich meine, die ganzen Leute, die du dann engagierst, dass die dann deine Videos machen und so. Ich meine, das Ganze, du siehst das ja auch, viele von denen sind einfach ultra jung. Das heißt, noch so, weiß ich nicht, also die Ausgaben sind einfach noch nicht so hoch, deine Fixkosten sind noch nicht so hoch. Die können das halt noch irgendwie wuppen. Und dann die Videos machen irgendwelche Medienstudenten, die auch jetzt irgendwie denken, geil, dann habe ich ein prestigereiches Projekt und so. Und alle machen ja eigentlich so pro bono mäßig da mit. So. Und kann man sagen, erst wenn du wirklich dann der Garnacci oder der Jan bist, der da gebucht wird, dann hat es sich gelohnt?
Nö, also ich weiß zum Beispiel von Kumpels wie zum Beispiel Kubrick oder so weiter, die kriegen auch ganz normale Gagen dann. Ne?
Also schon früher kann man sagen, dann kann sich das schon gelohnt haben.
Ja, okay. Klar, also das auf jeden Fall. Ne? Das Ding ist halt nur, dieser ganze Invest findet ja teilweise gar nicht statt, weil die Leute ziehen sich halt meistens so Videografen und Fotografen mit, die selber an den Start kommen wollen und das wiederum als Referenz nutzen. Also genau. Das ist ja eine Kette, ne?
Ja, du hast ganz häufig, hast du einen gesamten Bereich, wo alle kein Geld verdienen. Aber alle so tun, als ob. Also ich fände es ja gar nicht schlimm, wenn das so, also wenn man das einfach nach außen so kommunizieren würde, ey, das ist einfach, wir haben Bock auf ein geiles Projekt, das kostet uns so und so viel Geld, wir verdienen damit nichts und so, finde ich ja gar nicht schlimm. Aber es wird halt immer so dargestellt, als wäre man so krass am Start. Und
klar. Dann werden da wieder Champagnerflaschen gepostet.
Ich glaube, das liegt auch an den Vorbildern. Also man guckt sich halt an, wie das die Jungs aus den Top 100 Ranking machen, also die Großen. Und das wird dann einfach das wird einfach kopiert, ne? Das Prinzip. Also es postet ja keiner, ich sitze hier freitags mittags noch in meiner Bank am Schalter so und heute Abend mache ich einen Club-Gig so, ne? Das macht ja keiner. Sondern nach außen hin soll das einfach so aussehen, als wenn der Vollzeit DJ ist, ne? Und Vollzeit-Party
schreibt. Was heißt oder so. DJ? Vollzeit geiles Lebenführer.
Ja, genau.
Das ist so.
Ja.
Genau. Das ist so der Influencer im Musikbereich.
Ja. Bah, ich mag Influencer.
Wird halt schnell peinlich irgendwie. Also man sagt ja mal, man muss hinter die Fassade schauen und ich habe immer den Eindruck, die Fassade ist super dünn, so aus Pappe. So, weißt du? Und dann pustet man mal gegen, da fällt eh schon alles um.
Ja. Ja. Aber es ist halt nach wie vor so, ich kann mich jetzt darüber beömmeln, solange ich will, aber Statusobjekte oder Statussymbole kicken die Leute immer noch. Ich weiß ganz genau, würde ich jetzt einfach im nächsten Video, was ich für YouTube mache oder so, einfach einen krassen Lambo fahren, der so 250.000 kostet. Und ich sag dazu gar nichts und sag einfach nur so, lief ganz gut bei mir und den habe ich mir jetzt gegönnt. Ich garantiere euch, die Leute, die würden das albern finden, die würden das kacke finden, aber insgeheim würden die so denken, boah krass, bei dem läuft.
Hashtag Foto mit dem Lambo und dann Hashtag Steuerrückzahlung.
Ja. Und weißt du, das ist das Krasse, also die würden den Lambo sehen und die, egal, alles, was wir gerade besprochen haben, wie peinlich und wie Fassade und dass ich mir den vielleicht, und alle würden vermuten, so, ja, der hat den doch eh nur geliehen und was weiß ich, ne? Aber wenn das nicht klar ist, wenn ich das so offen lasse, woher ich den jetzt hab, dann würde der Effekt sein, dass Leute denken hinter vorgehaltener Hand, bei dem läuft.
Aber das wurde ja schon oft gemacht, ne? Also das konnte man auf Instagram sehen oder auf Facebook. dass da Leute irgendwelche Sachen gepostet haben, also keine Ahnung, hier so, der Manager von Hardwell hat mich gerade angerufen oder so, weißt du, und dann ja. hat er sich in Wahrheit nur verwählt. Also, ne?
ja. Ich weiß nicht, also ich finde, wir müssen sogar noch einen Schritt weiter gehen. Man muss sich selber so zwingen, also man muss gar nichts, das ist nur so mein, ich wäre ein bisschen happier, wenn wir das so machen würden, wenn wir diesen Statussymbolen tatsächlich einfach nicht so viel Wert beimessen. Dass wenn wir sehen einer Femme Lambo, denkt man sich vielleicht so, ja okay, aber das heißt halt nichts. Das heißt, selbst wenn er sich den leisten konnte, heißt das immer noch nicht, dass das bei dem läuft. Das heißt auch nicht, dass der super zufrieden ist, dass der ein geiles, ja. nachzuahmendes Leben führt. Das heißt das alles nicht. Ne, das blendet einfach immer so. Und ich finde, dieses Blenden, man darf sich davon nicht blenden lassen. Nur weil irgendwie einer krasse Uhren, krasse Ketten hat, ist er ja kein glücklicher Mensch. Das heißt es überhaupt ja. nicht.
Genau. Also ist halt so die Kultur des Absolut. Musikbusiness, ne? Das gab's schon immer, ne? Also die Rapper in den 90ern haben schon die dicksten Goldketten getragen und Felgen aus Gold und so an ihrem Lowrider-Cars und so. Ja. Das war halt schon immer irgendwie, ne? Ich glaube auch ein bisschen, oder ich habe zumindest die Hoffnung, dass die Zeit das automatisch regelt. Also wenn Instagram jetzt erstmal anfängt und diese Likes erstmal wegblendet, ne? Also nicht mehr einblendet und so, dann ist dieses Influencer-Ding, bricht dann ja halbwegs zusammen. Vielleicht und solche Sachen. Das kann sein, dass sich das automatisch reguliert ein bisschen, ne?
Ja, also ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Ich bin ein Verfechter davon, dass man sowas nicht der Zeit überlassen darf, sondern da muss man auch mal aktiv werden. Man muss die Leute auch einfach mal darauf hinweisen, dass das einfach Schwachsinn ist, was teilweise gepostet wird, ne? Und ich gehe, also ganz ehrlich, wenn mich jetzt einer darauf anspricht, ey, hast du gesehen, was der und der gepostet? Ich sag den Leuten ganz klar, ey, Digga, das ist fake. Es ist fake. Und ich sag nicht so, ey, geil. Weißt du? Warum? Warum?
Naja, genau. Warum? Hast du gerade schon gemacht mit den tschechischen Bookings da, nicht kroatischen Bookings. so, wenn du noch was hast, hau raus. Hier hast du eine Plattform. Sonst machen wir heute auch noch Überstunden.
ja, also das Schwierige ist halt immer, man will halt auch nicht andere an Pranger stellen. Das ist halt auch unfair.
Ne? Namen nennen ist immer schwierig. Ja. Also wir können noch einmal, also es gibt auch, glaube ich, nicht so viele, die es wirklich geschafft haben aus Deutschland im Business. Also Tujamo hatten wir schon genannt. So aus dieser House-Szene, würde ich sagen. Ne? Also die so
DJs, die es geschafft haben.
DJs, die es geschafft haben. Ja, die es vom Resident-DJ zum Star geschafft haben. So, ne? Irgendwie, weiß nicht, der David Puentes, der fällt mir noch ein. Ich glaube, der lebt auch ganz gut von seinen Bookings.
Sebastian Schilde.
Basti Schilde auch, hat es auch geschafft.
Ja. DJs, die es geschafft
haben. Aber auch Schilde ist ein geiles Beispiel. Ja. Das ist ein geiles Beispiel, weil überleg mal, wie lange der am Hasseln war, bis das jetzt mal endlich Klick gemacht
hat. Ne? Und absolut. Da ist auch Glück, also ne, zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Firma angefangen und dann kam eins zum anderen.
Genau.
Und das war nicht geplant alles. So, ne? Der hat auch viel und erfolgreich bei Armada Music veröffentlicht, aber trotzdem war das super anstrengend für ihn. Ne?
Ja, die Armada-Zeit, also als er davon erzählt hat, da war ich ja teilweise echt geschockt, ne? Also da bist du bei Armada, du machst Millionen Streams auf Spotify, du bist richtig gepusht und nichts geht, ne? Und dann habe ich so gedacht, krass, was, wenn das schon nicht läuft, ne?
Ja, wie weit wir noch von der weg sind. Ja, genau.
Was erhoffen wir uns dann eigentlich? So.
Ja. Hier, wie weißt du?
Das ist aber bei 80-90% der Leute in diesem Sektor zum Beispiel der Fall. Also wenn ich mir teilweise Leute zum Beispiel aus Deutschland angucke, die Nummer 1 Radio-Hits und sowas hatten, die auch zum Beispiel mit mir befreundet sind, so, die ich auch Remixe gemacht habe. Ist schon krass teilweise, was wo die zum Beispiel unterwegs sind. So, ne? Also wie viele Bookings die haben, obwohl die eigentlich so viel mehr am Start sein müssten, alleine aus Talentgründen schon. Also, das ist.
Aber also da geht nichts. So, und woran liegt das? Ist das die. Was ist das denn insgesamt? Ist das denn schon das Zeichen, dass die Leute einfach selbst. Ja, dass sie sich nicht mehr so hypen lassen? Oder?
Partnerschaften. Es geht alles über Partnerschaften. Hast du einen starken Partner, sei es jetzt Management oder Booking-Agentur oder sonst was, es reicht. Mhm.
Okay, das heißt, die Mucke und so, das ist alles zweitrangig, sondern wenn du, weiß ich nicht, so ein Big City Beats oder so im Nacken hast, dann läuft, oder was?
Genau. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel so, ne? Die Person wird mir auch nicht böse sein. Nehmen wir mal das Beispiel Tiefblau.
Ja.
Tiefblau ist ein Kumpel von mir, er hat 3 Tracks veröffentlicht, 2 davon waren mit mir. Und das waren jetzt alles keine Hits, ne? Der Junge spielt in Februar, glaube ich, eine Asien-Tour oder sowas. Und also ungerechtfertigt, ne? Weil er ist jetzt nicht irgendwie krass am Start oder so, aber er hat gute Partner, er hat ein sehr gutes Netzwerk und ist meiner Meinung nach mittlerweile auch ein guter DJ geworden. Aber da kann man einfach sehen, was Partnerschaften
okay,
ausmachen.
Okay, also Vitamin ja. B, Vitamin B, Vitamin B und viel mehr im Business selbst quasi vernetzen und arbeiten vielleicht, als die ganze Mühe in Social Media zu stecken und Fake-Welt aufzubauen, genau. Weil da haben wir jetzt festgestellt, selbst wenn du das alles hast, heißt das immer noch am Ende nichts.
Ja, ich glaube, du brauchst was Handfestes, ne? Also so ein die ganze Energie auf Social Media zu setzen, das ist ja nicht greifbar, ne? Aber wenn du der Tiefblau, ich weiß gar nicht, wie heißt er mit richtigen Namen? Dominik, genau. Der macht ja eigene Partys im Bootshaus, glaube ich, ne? Und das ist was Handfestes, ne? Also
warum baust du damit, wenn du eigene Partys machst und so, kannst natürlich gut was auch aufbauen, ne? Also genau, Kontakte.
Genau, er bucht DJ ja. B und DJ B bucht ihn dann auf seiner Party so. So könnte das ja funktionieren. Das ist was Handfestes, da kannst du mit arbeiten, das ist greifbar, ne? Aber irgendwie, ja, ich habe jetzt hier 5000 Likes. Was heißt das? Was
gekauft,
ist das? Kommen ja nicht alle. Genau, das ist eine Zahl so, ne?
Ja.
Ja, absolut. Ne? Das ist, so ist das heutzutage. Ja,
also nicht alles so ganz einfach. Und ich weiß auch viele von unseren Hörern, da streben viele bestimmt auch so eine Karriere an und wollen richtig durchstarten. Aber man muss sich schon bewusst sein, dass das teilweise auch bedeutet, durch die Hölle zu gehen. Ne? Also,
ja. Ich kann jedem nur raten, wenn ihr schon älter als 25 seid, fangt es gar nicht mehr an.
wie alt bist du eigentlich? Darf man fragen?
28. Ja, okay. Ja. solange ihr noch unter 18 seid, fangt an zu produzieren an. Quetscht euch da irgendwie rein, versucht, frickelt irgendwie so viel es geht, so viel wie möglich, verbringt eure ganze Zeit im Keller, fangt an zu produzieren und dann kann das was werden. Aber ansonsten, macht das als Hobby, aber es lohnt sich sonst nicht.
Voll Depri, ich möchte das direkt mal aufgreifen und sagen, mach das als Hobby, aber es ist gar nicht schlimm, weil es kann ein super geiles Hobby sein, also es macht richtig Bock, also das klingt jetzt nicht so sexy, weil ihr keinen Lambo habt, aber glaubt mir einfach, am Ende so auch zufrieden sein, ne? Es ist so viel wert, ey, und ich merke das so. Ja. Bei mir, ich habe das ja auch durchgemacht, 2009, glaube ich, bin ich dann bei Planet Punk Music gelandet und dann kam ja auch so ne Triumph dann in den Viva Club Rotation Charts auf 1, lief im Fernsehen und dann ging es so langsam los und aber es ging nie so richtig los, ne? Also es war immer so, nächstes Single, die ich gemacht habe, war dann mit Video, mit internationaler Sängerin und so, mit Vila zusammen und richtig Gas gegeben, richtig reingebuttert, aber es kam nie so richtig der krasse, es kam dann klar, Abrechnungen, dann hast du irgendwie, weiß nicht, 5000 Euro verdient, aber für das, was du an Energie reingesteckt hast, war es halt lächerlich.
Ja.
Und irgendwann habe ich ja dann einfach so gesagt, so ey, das ist mir alles viel zu anstrengend. Und jetzt mache ich es halt, mache ich am Mucke nur noch so als Hobby und jetzt habe ich wieder Spaß gefunden am Musikmachen. Ne,
das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Das ist darauf auch, wo es drauf ankommt. Weil ich meine, niemand hat irgendwie angefangen mit Musik und dachte sich so, boah, okay, das ist jetzt mein Job. So, weißt du?
So 16-jähriger Kevin. Ey, kommst du spielen? Nee, Mann, ich muss arbeiten. Ich muss hier noch den Track für die, Mann. Das ist mein Job.
Muss ich noch lernen, wie man Zeitschädling richtig einstellt. Ja.
Ey, hier immer nur spielen, Leute. Ey, werd mal erwachsen. Ich muss hier arbeiten.
Wobei, ich glaube, in Kolumbien gibt es so ein paar Leute, die das schon hauptberuflich mit 16 machen.
Wir sagen ja mal aus Scherz, aber ich glaube, das ist auch teilweise ernst gemeint. Es gibt so ein Dutzend Leute, die produzieren eigentlich die ganze EDM-Szene, ne? Also die ganzen wichtigen Ghost-Producer im Hintergrund. Und ich glaube, die Jungs, die haben wirklich schon mit 16 Jahren, die waren im Keller und sind nicht ins Fußballstadion gegangen und so. Und die bauen jetzt die Hits, ne? Für die Großen.
Ja,
genau. Das sind die, die bei der 1Live-Krone in der letzten Reihe sitzen und
das ist ein Stichwort. Wir haben, glaube ich, eine Hörer-Nachricht gekriegt zur 1Live-Krone. Wollen wir da noch reinhören? Vielleicht
irgendwie? Ja, auf jeden Fall. Wir müssen auch Tracks auf die Playlist packen. Das wird nicht wieder vergessen. So, wir hören mal rein.
Moin. Und zwar geht es um die 1Live-Krone Bester Dance Act 2019. Und durch Zufall habe ich gerade gesehen, dass es so eine Auszeichnung überhaupt gibt. Wusste ich gar nicht. Und jetzt wollte ich mal von euch wissen, was ihr denn zu den Kandidaten, zu den Nominierten sagt. Also wir haben hier alle Farben, Felix Jehn, Robin Schulz, Weiß und Junot Ass. Für mich sind das ehrlich gesagt alle, bis auf Weiß, Pop-Acts. Also die in so einer Dance-Nominierung nichts zu suchen haben, aber Dance und Pop, ja, es ist ja heutzutage schon leider fast das Gleiche, wenn man solchen Seiten glauben möchte. Es wird immer wieder vermischt. Bei Weiß weiß ich auch nicht, warum die hier drin sind, denn sie haben viel Erfolg gehabt mit ihren Hits, Glad You Came und Stars. Aber ich habe bei denen das Gefühl, dass sie eine Projektdatei haben und dort immer das Vocal austauschen. Also für mich hören sich diese Lieder immer gleich an. Oder gibt es ja noch ein paar andere Kandidaten, die in diesem Style jetzt Musik machen. Und da frage ich mich tatsächlich, warum das solche Hits werden. Ja, was sagt ihr denn zu dieser Liste?
Ja, erstmal. Ja,
Dario darf, der hat, Gast hat
vorhin. Ja, ganz, ich möchte ganz kurz nur, ich bin gerade auf der, ich darf was dazu sagen. Ich möchte nur ganz kurz, 1Live Krone, bester Act, die Nominierten, er hat sie ja schon genannt. Und ich finde es so lustig, also zum Beispiel bei Junot Ass steht dann so, dass der Berliner DJ-Duo Junot Ass ist schon lange nicht mehr aus dem DJ-Business wegzudenken. Mit ihren Songs Please Tell Rosie, Supergirl und Woke Up in Bangkok haben sie echte Mega-Hits gelandet. Es gibt nichts, was sie nicht können. So. Also, ne, das ist für jeder hat quasi so einen Text bekommen. Finde das immer so schön, wenn man so Understatement, weißt du, nicht übertreiben und so.
Das ja, kann auch mein das, Ding. Das ist einfach nur ein Marketing-Sprech.
Ich weiß, ich muss dann immer, ich kann einfach nicht anders als sowas, wenn ich sowas lese, ich kann es nicht ernst nehmen, es tut mir leid.
Also ich breche jetzt mal eine Lanze für die beiden, die auch fast hier Gast in unserer Sendung geworden wären.
Das ist gar nichts gegen die, ne? Das ist nichts gegen die, das ist aber die Art schon, und Weise.
Die haben schon echt ein paar Chart-Hits rausgehauen, ne? Also wirklich so ja. Top 5-Hits irgendwie waren dabei. Das musst du erstmal nachmachen.
Und die können doch was, das muss man auch sagen, die können
ja,
was.
Ja, das verstehe ich so, nicht falsch, ne? Ich will ja. Da gar nicht, ich finde nur dieses... Also so allein so ein Satz, es gibt nichts, was die nicht können. Also ich würde mich niemals hinsetzen und über irgendwen einen Satz schreiben, es gibt nichts, was er nicht kann.
Deswegen arbeitest du auch nicht in der Marketingbranche, lieber Sie.
Nee, dass mein Job ist, Marketingleute wirklich lächerlich zu machen, weil ich finde, so einen Satz, den kann man nicht raushauen. Das ist einfach, außer man meint ihn nicht ernst, aber die meinen ihn ernst. Ich verstehe es nicht, wie auch immer. Sag was zu den
Nominierten. Das ist ein Floskeln. Ja. Also, was ich dazu sagen kann, ist, Weiß UK, persönlicher Favorit für mich in der genannten Branche da, würde aber trotzdem Robin Schulz wählen, weil Robin Schulz ist und ich ihn sehr mag. Und warum Weiß jetzt zum Beispiel so nach Deutschland schwappt und so weiter, ist einfach ganz einfacher Grund. Funktioniert in UK gut, wird auf anderen Märkten dann transportiert und gepusht und das ist der Grund, warum es gerade rüber schwappt.
Aber Weiß, ja. die kommen doch aus Deutschland.
Weiß UK.
Nee, nicht. Also Weiß, V-I-C-E, ach, das ist Vitali. So.
Ach, er, genau, ja, genau.
Mit Stars, ja, die Facebook, haben zwei Hitsingles gehabt jetzt. Stars und Glad You Came. So. Von Contra Records.
Ah, okay. Ja, habe ich ein, zwei Sachen gehört, aber habe ich jetzt nicht so krass auf dem Schirm, kann ich nichts sagen. Ich dachte jetzt Weiß UK, die haben ja auch irgendwie so ein paar.
Ja, aber nee, die sind es nicht.
Okay.
Wir sind dann ja, nur Deutsche, glaube ich, oder?
Jetzt bei dem. Ja, genau.
Eigentlich
nicht, weil nominierten in der Kategorie bester Hip-Hop-Act.
Nee, ich meine aber.
Deutscher
also,
Dance-Act, oder?
Ne? Nominierte bester Dance-Act. Da sind jetzt nur 5 Deutsche, aber das ist Zufall, oder was?
Das kann sein, dass die Einzelkrone nur nationale, Künstler sind. Das kann sein, ja.
Gut, dann sage ich nur Robin Schulz.
Ja, der hat auch, glaube ich, die letzten Jahre immer gewonnen.
Zu Recht auch, ja, zu Recht. Ja.
Ne? Also,
ja, das ist auch der Megastar.
Um auch mal die Frage jetzt zu beantworten von dem Hörer hier, der das ja gefragt hat. Er sagt, das wären jetzt für ihn keine Dance-Acts. Ich weiß nicht, ist Dance, diese Bezeichnung Dance, war das nicht immer schon dieses Pop-Dance?
Ja, also das
ist ja nicht jetzt so, ist ja nicht der Techno-Act, nicht House-Act.
Ey, da sprichst du ein Thema an, das ist so, also wenn ich sage EDM, ne, dann meine ich elektronische Dance-Music, ne, Electronic Dance-Music, EDM, ja. So wurde der Begriff mal erfunden. Irgendwann nach Epic, Animals in der Zeit, 2013, ist, dass dieser Big Room EDM hat ja, dann gab's diesen aber den Begriff Zusatz
Big Room EDM.
Ja, aber der, und dann haben sie alle gesagt, das ist EDM. Ja,
ja das ist ja stimmt aber nicht.
Genau,
ja.
Oder Deep House.
Aber für mich ist zum Beispiel Chainsmokers, dieser Chainsmoker-Sound ist für mich auch Dance, weil es eigentlich nur, es ist Dance, nur es ist langsamer.
Dance-Pop.
Ne? Von den Sounds her ist es dasselbe. Ja.
Also ich würde da auch sagen, das sind alles Dance-Acts. Vor allen Dingen, die produzieren auch alle From-the-Floor-Musik, so, ne? Also Beats. Das kannst du schon, das ist Dance. Auf jeden
Fall. Aber also, wenn wir uns jetzt mal die fünf Nominierten angucken, dann finde ich, passen die ja, die kommen für mich alle genauso aus einem Guss. Das ist alles Mainstream-Charts-orientierter Dance-Pop. Da ist ja jetzt nicht vier solcher Acts und dann noch irgendwie ein deutscher Techno-Act drin, sondern... Ja. Die fünf Nominierten, die sind ja aus einem Guss sozusagen. Das passt schon. Also ich wüsste jetzt gar nicht, wen ich da sonst nominieren sollte, wenn ich die anderen vier sehe oder die anderen fünf. Dann was willst du denn dann noch nominieren? Willst du jetzt irgendwie einen Hardcore-DJ da reinpacken? Das passt ja irgendwie nicht. Also
Finch asozial.
Ja, also nee, aber weißt du, was ich meine? Also du kannst jetzt, ich finde, wenn du so eine Auszeichnung machst, die scheinen ja jetzt den kommerziellsten Dance-Pop-Act zu suchen, dann finde ich die fünf Nominierten total sinnvoll. Also
nicht aus.
Ja, also ich ich bin da völlig neutral, wer gewinnt. Also mir ist das
mir auch
wenn Weiß gewinnen würden, fände ich gar nicht so schlecht, weil also der Vitali hat mit seinem Sound genau den Nerv der Zeit getroffen. Der hat das Rad nicht neu erfunden, diesen Brazilian Bass Style, so, ne? Aber
also In My Mind mäßig.
Ist genau In My Mind Klon eigentlich. Ja. Aber der...
So klingt doch alles.
Genau. Aber der hat es trotzdem irgendwie hingekriegt, da als Newcomer-Act mit zwei Singles beide Male in die deutschen Single-Charts wochenlang vertreten zu sein. Das muss man erstmal nachmachen, dafür habe ich ein bisschen Respekt abzugeben. Und von mir aus keine...
Und auch selber, ne? Er macht selber.
Vitali produziert selber, ja. Der produziert ganz viel übrigens.
Kennt ihr gar nicht die Story, dass Vitali früher bei Gimbal und Sinan TV mal war? Diesen großen Skandal mit Pretty Pink zusammen?
Ja.
Kennt ihr den nicht mehr?
Nee.
Also Pretty Pink ist ja auch so, weiß ich nicht, gibt's die noch? Keine Ahnung.
Die gibt's noch, war, ja. Die ist,
ja, doch, Fall. Die gibt's noch.
War mal so ein, ist mal so ein, keine Ahnung. Und er hatte damals irgendwie eine Single für die gemacht, also Ghost Produced. Und dann wurde er da irgendwie aber rausgekickt und war total traurig. Und dann haben wir bei Gimmel und Sinan TV, haben wir ihn in der Sendung gehabt, mit Skype-Interview und das halt so Gimmel und Sinan TV decken auf. Und das heißt, also so lange ist er da quasi schon im Hintergrund tätig, ne? Und versucht und versucht und versucht. Und das muss er jetzt schon, das ist 2013 oder so. Das ist ja jetzt auch schon 6 Jahre her oder 2014.
Ja, aber Vitali hat es aber auch geschafft, ne? Also der macht so viele Hits produziert in den letzten Jahren.
Produzenten, die es geschafft haben.
Ja. Ja, wollen wir noch Songs auf die Liste packen, auf unsere Playlist?
Ich bin auch für Vitali, einfach nur wegen Oldschool-Nostalgie-Gründen, Vitali, Mann.
Man muss auch eben kurz sagen, also Weiß, ne, also V-I-Z-E heißt der Act und Vitali heißt Vitali Zestowski, also die Initialen sind das von ihm, einfach Weiß, ne?
Ah, V-I-Z-E.
Aber da war
stimmt.
Doch noch jemand anderes.
Ja,
dabei,
das war der Schweriner DJ Mario Fiebinger. Das ist wahrscheinlich der dann
aber
gebucht
der ist raus,
nee, der
ne?
ist nicht raus. Also, der hat erst den Act verkörpert sozusagen und Vitali war immer der Studio-Dude im Hintergrund und hat sich, glaube ich, jetzt hier entschieden, auch mit on stage zu gehen sozusagen.
Also, auf dem Bild ist er auf jeden Fall mit drauf. Ich erkenne ihn noch.
Das ist auch noch gar nicht so lange.
Ich habe den auf Facebook und der hat, warte mal, wann hat der das gepostet? Am 7. November. Hat er sich verabschiedet aus dem Projekt?
Nee.
Der Mario Fiebinger.
Ja? Ja. Okay. Nee, das kann nicht sein.
Wann?
Doch, wirklich. Die Zeit mit Weiß war aufregend und einzigartig, aber wenn es am Ende am schönsten ist und man die Chance bekommt, er macht jetzt irgendwie ein
Solo-Projekt. 7. November, das ist ja gerade mal letzte Woche gewesen. Wäre ich noch bei Facebook, hätte ich es mitbekommen.
Boah, der Dario, der haut hier voll die krassen Infos raus, ey.
Also mein Stand war nämlich, im Sommer ist nämlich Vitali mit on stage gegangen sozusagen und die haben das Projekt um ein weiteres Gesicht dann erweitert.
Ey, Vitali, brauchst du noch einen Dude, ey? Ich bin dabei.
Oder Dario, bewirb dich doch. Ist doch genau dein Sound hier so.
120
BPM, die Pause.
Ey, lass den alle erstmal bei Instagram. Ey, Vitali, Bruder, ich hab gehört. Marius raus, aber
ich
nicht
dein Auge, Maschallah.
Das gibt es ja öfter so, ne? Dann war ein Typ, war als DJ irgendwie schon halbwegs on Tour und dann auf einmal taucht der beim anderen Projekt als DJ so auf. Ne? Das gibt es ja auch manchmal. Finde ich immer ganz
witzig. Aber ganz ehrlich, ist das nicht krass? Also jetzt weiß, gerade gehen sie voll ab für 1Live-Krone nominiert und so. Und jetzt sagt DJ Mario Fiebinger, ich bin raus. Ist ja interessant. Ob es da geknallt hat?
Ja, man weiß nicht.
Hinter den Kulissen?
Könnten wir machen.
Also er hat sich ganz, ganz freundlich hier verabschiedet. So, ne? Und der Vitali, habe ich auch gesehen, hat das irgendwie auch kommentiert. Er
hat geschrieben, verpiss dich. So.
Also, ja, viel Erfolg ist quasi dasselbe.
Ich hau mal meine persönliche Vermutung rein. Also die haben damals einen DJ gecastet für den Act.
Leaf.
Und dann wurde ein Vertrag gemacht über ein Jahr oder so. Und der ist einfach ausgelaufen, der Vertrag. Und
wurde jetzt nicht verlängert?
Wurde der DJ, der das Projekt verkörpert, wurde nicht verlängert. Ja.
Ey, müsste eigentlich, Vitali, ganz ehrlich, der muss doch selber hier in die Klangküche, der muss uns das erzählen. Ich meine, er hat ja wohl damals mit Gimbal und Zinner TV hat er ja die Tür aufgestoßen in meine Sendungen.
So, deswegen gibt es hier heute noch so Erfolge.
Klangküche ist hier 2.0 und Vitali, wenn du das hörst.
Also Vitali, der hat auch gestört, aber geil gemacht zum Beispiel und auch so Pop-Acts bei Universal Music und so. Der ist schon im Game drin gewesen.
Ja, darf ich denn, Sebi, ich bin, wir sind jetzt eh on air, ne? Aber darf ich denn jetzt so öffentlich eine Einladung aussprechen? Wäre das für dich okay?
Ja, klar.
Ja, dann, also Vitali, wenn du das hörst oder Freunde von Vitali, schickt ihm das mal hier die Minute irgendwie und sagt mal, der soll sich bei uns melden. Ja. Er hat bestimmt viel zu erzählen.
Genau, und unseren Hörern sagen wir, votet alle für Weiß.
Genau.
Ist nämlich ein Zuschauervoting.
Und Robin Schulz. Genau.
Für Weiß, also für Vitali nur voten, wenn Vitali auch in die Sendung kommt.
Ich habe das Gefühl, ihr kennt euch persönlich.
Ja, wir haben uns kennengelernt. Ja.
Okay.
Ja. Übrigens, vielleicht nochmal so als Anekdote einmal kurz dazu. Ich weiß nicht, wie es die Zeit noch
zulässt.
Auf
jeden Fall, wir haben unendlich viel Zeit. So viel, wie du brauchst.
Sinan, du hast in den letzten Folgen mal irgendwann, glaube ich, erwähnt, dass es eigentlich rein gar nichts bringt, irgendwelche Mashups zu machen und die dann rauszuhauen.
Habe ich das gesagt, dass das nichts bringt? Ich bin dagegen, das zu machen.
Ach so, okay. Irgendwie habe ich das
nicht
verstanden.
Nee, ich finde das einfach scheiße. Ich mag Mashups einfach nicht, weil das ist wie
mit allem. Ist klar, dass wir demnächst Mashup Germany putzen.
Ich weiß, das sage ich dem auch. Das ist kein Problem. Nein, pass auf. Lass mich das kurz erläutern. Es ist wie mit allem. Wenn es mal ein Mashup gibt, ist das gar kein Problem. Wenn mal ein DJ meint, boah, das passt total gut zusammen, da habe ich eine super Idee, das passt voll gut in meine Sets. So. Mhm. Das hat sich aber meiner Meinung nach, genau wie vieles andere, was wir hier besprechen, pervertiert. Das heißt, du gehst schon mit der Überlegung ran, wie kriege ich möglichst viele, das kenne ich, Momente in ein Set, ja? Und bastel mir, weiß ich nicht, in ein 1-Stunden-Set bastel ich mir 30 Mashups mit nur bekannten kurzen 10 Sekunden. Und ich finde, dann irgendwann hat sich das musikalisch verloren. Also dann ist das nicht mehr nachvollziehbar. Dann ist das wie so ein, kennst du diese bei Eurovision Song Contest, wenn dann nochmal so der Schnelldurchlauf kommt, weißt du? So fühlt sich das dann für mich so ein Set an, so schnell durchlauf. Und das, kenne ich, Deswegen mag ich keine Mashups. Das ist jetzt nicht, dass ich grundsätzlich alles, was irgendwie vermasht wurde, was irgendwie gut zueinander passt, scheiße finde. Ne? Das ist die Häufigkeit hat das Problem für mich ausgelöst. So.
Ja, bin ich grundsätzlich bei dir, finde ich auch. Und ich finde es auch super schwierig, wenn wirklich auch diese schlechten Mashups wirklich hochgeladen werden. Dafür sollte es irgendwie ein
Filter Peitschenhiebe oder so. Also. Das kommt ja noch on top hinzu, ne? Wenn das wenigstens, also da möchte ich jetzt auch mal Mashup Germany, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, er war bekannt dafür, dass er jetzt so große Mashups, Megamix gemacht hat, die aber auch musikalisch sinnvoll waren, oder?
Absolut.
So, und wir haben halt auch schon öfter gesagt, zu diesen sinnvollen Mashups haben sich jetzt auch noch ganz viele Zombie-Mashups gesellt, die einfach nicht zu ertragen sind, wo dann irgendwie im Drop ein ganz anderer Key ist. So, das ist dann irgendwann einfach nur noch schlimm.
Unterstreiche auf jeden Fall.
So, aber was sollst du sagen?
Ich wollte eigentlich nur mal darauf hinweisen, dadurch, durch diese, ich habe ja auch so Mashup-Packs, die ich öfters mal so einmal im Quartal hochlade und sowas, ne? Und dadurch habe ich tatsächlich auch Robin Schulz dann kennengelernt, weil der auf mich aufmerksam geworden ist und mich daraufhin angesprochen hat, ob ich nicht mal irgendwie für seine Shows ein Intro bauen kann in so einem Mashup-Style zum Beispiel, ne? Und ich war auch mal lange Zeit der Meinung, so, yo, ist ganz nett, irgendwie so Mashups zu bauen oder Ads, aber wirklich bringen tut es nichts, ne? Aber das wiederum hat mir dann das Gegenteil
gezeigt, es hat dann doch irgendwie eine kleine Tür, einen Spalt geöffnet.
Ja, es gibt da ganz viele Beispiele aber auch für, ne? Also DJs vom Mars zum Beispiel, deren ganzen Karriere basiert nur auf Mashups, ne?
Ja. Gut, die waren ja auch einer der ersten.
Und Mashup Germany auch, also das ist halt...
Heutzutage gehört ein Mashup-Pack zu den Pressebildern quasi als erstes dazu, ne?
Ey Leute, und dann wundert ihr euch, ne, dass so eigentlich die Seele, die Szene irgendwie so ein bisschen drauf geht, weil klar...
Es gibt keine Szene mehr.
Ich sag euch, das ist mit ein Grund dafür, weil es keine Originale mehr, keine starken Originale mehr gab, ne? Alle haben sich drauf konzentriert. Bau halt irgendwie einen Drop zusammen, scheiß drauf. Im Break nehmen wir eh einen anderen erfolgreichen Song. Also,
genau.
So und Cover. Aber keiner erinnert sich halt an den generischen Drop. Alle erkennen dann den Break, ne?
Ey, Sinan, erinnerst du dich? Wir haben das, glaube ich, schon mal hier in der Klangküche gesagt. Das ist aber auch schon ein Jahr her oder so. Die Drops sind alle so generisch geworden. Also gerade so im Future House und so. Das ist einfach nur,
schlimm.
Das klingt alles ganz okay und ist auch alles mittlerweile gut abgemischt und so. Aber das ist generisch alles. Also du kannst keine eigene Handschrift mehr erkennen, ne? Und
im Basehouse-Bereich
auch. Im Future-House gibt's so. Und Deep-House war das auch so. Und da haben wir doch mal gesagt, wir brauchen wieder starke Melodien und so weiter. Also weißt du noch, so als ihr Mogwai mit Mammoth oder wie der hieß?
Ja, mega.
So mega epische Hookline.
Ja, genau. Richtig.
Und davon gab es irgendwie in letzter Zeit zu wenig, habe ich den Eindruck.
Ja, ich habe da eine ganz große Hoffnung. Die Swedish House Mafia werden jetzt die nächste neue Hymne droppen, habe ich gehört.
Ey, übrigens Grüße an den Hörer, der uns gehatet hat, dass wir im Sommer uns über die Swedish House Mafia lustig gemacht hätten, weil deren neue Single ist ja schon bei Shazam gelistet. So, jetzt haben wir Mitte November. Wo bleibt sie denn?
Es ist richtig still geworden, oder? Kommen wir irgendwas von denen? Zuckt da noch irgendwas? Zuckt die Swedish House Mafia Leiche noch? Oder?
Wobei, wenn da was kommt, dann erwarte ich natürlich.
Das ist nicht mehr, also ganz ehrlich, die müssen es einstampfen. Hör auf. Welche Erwartungen kannst du denn jetzt noch erfüllen? Also jeder hat doch exorbitant hohe Erwartungen. Das kannst du nicht mehr, das kriegst du nicht mehr hin. Also was soll denn da kommen?
Meinst du, Dario, ob da noch was kommt von denen, musikalisch?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch was kommen wird. Vor allem, weil das ja wirklich, also das sind ja keine Fließband-DJs, sage ich jetzt mal. Ne? Das sind ja schon, kann man schon als Künstler bezeichnen. Und ich glaube, dass sie sich halt auch einfach wirklich so viel Zeit lassen und dass sie auch bestimmt schon mit Sicherheit 500 Tracks geschraubt haben, aber keiner dabei ist irgendwie, wo die sagen so, okay, das ist jetzt so der Game-Changer. Und damit machen sie sich natürlich, die haben einen Fehler gemacht, dass sie sich halt selber so ein in die Ecke drängen lassen haben, was zu releasen. Ne?
Aber war nicht einfach, warte mal ganz kurz, da frage ich mich, da habe ich ein Timing-Problem. Sollte man dann das riesige Comeback mit Merch, mit DVD, mit Pipapo, mit Ultra Music Auftritt und so, sollte man das dann nicht machen, erst wenn man diesen Song schon hat?
Ja.
Ist halt die Frage, ne? Ist halt die Frage. Also, so wie ich das aktuell beobachte, ist es halt einfach so, die haben jetzt einfach gesagt, wir sind zurück, haben dadurch wieder unmenschlich viel Kohle verdient und jetzt, wo das Projekt so langsam wieder abflacht, hauen die einfach den nächsten Hit raus und beleben es dann wieder komplett neu. Du weißt, also vielleicht wäre es am Anfang auch verschossenes Pulver gewesen, weil das Comeback sowieso krass gewesen wäre.
Tja, ja, schwierig zu sagen.
Traurig, wenn wir Comebacks von Musik-Acts schon nicht mehr an Musik verknüpfen. Das finde ich schon hart.
Erinnert ihr euch noch? Wart ihr vielleicht noch zu jung für, aber an das Modern Talking Comeback, irgendwie 1998.
Bei Wetten, das, oder?
Wetten, das.
Das wie
total das erste Comeback, also total geheim. Die haben sie durch den Hintereingang...
Anfang 2000er oder so?
Nee, Ende der 90er war das.
Ach, war es sogar Ende der 90er, ja.
Und dann sind die
Wetten, das weiß ich noch.
Genau, Wetten, das. Da gibt es nur eine Geschichte. Die sind dann durch den Hintereingang und so, dass die keiner sieht. Die Presse wusste nichts davon. Und dann hat Thomas Gottschalk gesagt, so, hier sind sie, Comeback, Modern Talking. Und dann haben sie ihre alten Songs, aber neu aufgelegt gespielt.
Ja.
So in so einem Dance.
Mit Dance
so
Beat drunter, also Eurobeat Dance.
Ja. 98 war
und
das.
Und war ein perfektes Comeback. Das hat so durch die Decke gegangen alles.
Die waren noch erfolgreicher.
Noch erfolgreicher als in den 80ern. Und sind bis heute ist der Act ja legendär eigentlich. Man kann halten davon, was man will, musikalisch, ne? Aber Modern Talking, also der macht in Russland heute immer noch die Stadien voll, ne? Wenn, und Scooter auch. Und da würde ich sagen, das war so ein, weißt du, so ein Comeback. Und gleich mit Single und so, ne? Mit Album dann, konntest du am Montag dann kaufen und so. Ich glaube, wir werden in der Klangküche noch öfter über Swedish House Mafia sprechen. Aber lass uns doch mal jetzt Songs auf die Playlist packen.
Yo.
Hast du was, Dario?
Hast du was da, Rio?
Dario?
Hast du was da, Rio?
Rio? Welchen?
wie einen Track braucht ihr?
Du kannst auch zwei, wenn du willst.
Zwei hammergeile Tracks.
Mach einen von dir und einen von deinem Label vielleicht oder so. Oder wie du willst. Was Geiles.
Ich würde einmal den von Neverglow x Damaged Home nehmen. So. Ich hoffe, der ist schon released.
Neverglow zusammengeschrieben? Nee, gibt's noch nicht.
Doch, Neverglow zusammen.
Dann Home?
Home, genau.
Finde ich nicht auf Spotify. Schade. Bisschen zu aktuell.
Macht ihr mal erstmal, ich suche mal gerade hier raus.
Gut, Sinan, ich fange mal an, weil ich habe es gerade schon auf die Playlist gepackt. Und zwar haben wir vorhin erwähnt Claptone.
Mhm.
Und You Ain't the Problem gibt es von Michael Kiawankwu im Claptone Remix. Habe ich nicht reingehört, würde ich gerne mal hören und dann können wir vielleicht noch ein paar andere Claptone-Sachen reinhören. Dann in den Premium-Folgen.
Klingt gut.
Ja.
Jetzt müsste ich mal gerade da gucken hier.
Wie, hast du keine Single rausgebracht? Du bringst doch jede 7 Tage eine raus hier.
Nee, am Freitag erst. Freitag kommt eine neue. Eine neue Gimbal und Sinan.
Oh.
Mit Gimbal im
so Filterhaus oder was?
Nee,
Deutschrap.
Was ist? Nee, so Progressive? Ist das Progressive House?
Okay.
Ich weiß es nicht. Also, wenn du mir eine Sekunde gibst, könnte ich es sogar anspielen.
Ja, nur zu.
Dann soll mal der Dario gerade erstmal einen Track nennen.
Ich nehme Sosa UK DFCW. Also DFCW.
Ja, habe ich.
Okay, und Dario Rodriguez Blackbox.
Okay, ihr müsst irgendwas sagen, sonst ist der Podcast.
Blackbox, Dario Rodriguez und Daiko. Yep. Oder wie? Daiso?
Daikos. Ja. Genau, Daikos. Hm?
Gut, ich hab's gleich. Moment. da Chase My Heart heißt die Nummer. Mit einem Splice-Vocal natürlich. warte.
Hey, was ist hier? Achso, das eine ist Wave. Okay, wir hören mal rein. You pull me in, push me away. You chase my So, das ist quasi so der Strophenpart.
Das klingt so nach Sinan mit der Bassdrum. Das ist so
geil, ne?
Wie so rund alles.
Das Vocal ist cool.
Und dann kommt hier Break und dann kommt sowas mit Gitarre und Melodie. You chase my heart, then hit the brakes. You pull me in, push me away. Chase my heart, then hit the brakes.
Braveheart, ne?
Das haben voll viele gesagt,
voll.
Aber es ist nicht beabsichtigt. Also, es ist Zufall.
Mega.
Komm, ey, ich pack meinen Braveheart auf die Playlist. 90er Jahre.
Ja, es stimmt, aber es ist echt Zufall. Also ist nicht beabsichtigt gewesen. Kann daran liegen, dass ich wahrscheinlich ein riesengroßer Braveheart-Fan war.
Kann man sich den Film noch angucken, oder ist er mittlerweile so... Oh.
Nee, Netflix. Den kannst du, also
nein, nein,
du
ich
so
meine,
nee, kannst du super gucken.
Mega, ich meine so 90er-Jahre-Filme, so.
Nee, nee, absolut, absolut. Ist zeitlos. Geht für mich in die Kategorie Gladiator. Gladiator kannst du dir angucken. Heute noch, geht völlig klar. Und Braveheart auch.
Habe ich vorgestern noch.
Gladiator. Mega-Film, oder? Also, voll, es ist so voll. Krass. Also, manchmal, da gucke ich mir den Gladiator nochmal an und denke so, boah, wann kommt nochmal so ein Film, der einen so mitnimmt, so richtig packt? Ja, und nicht so Avengers 15 oder so.
Das ist auch so generic-mäßig.
Ja, völlig.
Das ist wie mit der Musik.
Ja, ist überall das Gleiche. Das ist so, irgendwie, ja, wir packen so 10 Sachen rein, die jeder kennt. Remix, 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 Mashup, 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 so Drop, so.
Ja. Die Filme sind auch schon so komprimiert.
Voll.
Es geht kein Film mehr über 2 Stunden, habe ich das Gefühl.
Die gehen ewig, aber es ist nur noch... Build-up, drop. Story-Entwicklung gibt's nicht mehr.
So im Film ist Sex comes.
Ja. So, ich packe auch noch einen Song auf die Playlist. Du hast es ja von Clapton. Welchen hattest du eben von Clapton?
Remix von Clapton. Den aktuellen da irgendwie.
Welcher? Liquid Spirit?
Nee, You Ain't the Problem.
Okay, dann möchte ich gerne Liquid Spirit im Clapton-Remix. Habe ich auch hier in meiner Liste, meine Liste bei Spotify der echt guten Lieder.
Ja, von Gregory Porter, der war mal vor ein paar Jahren richtig angesagt, der Typ so als Soul-Stimme, aber hat es irgendwie auch nichts mehr gehört davon.
Genau, und den Liquid Spirit Clapton Remix, den müssen wir unbedingt in der Premium-Klangküche hören.
Okay. Ich würde sagen, schließen wir die Klangküche für heute und Dario, vielen Dank.
Gerne.
Ja.
Hat mich gefreut.
Ja, hat super Spaß gemacht. super interessanter Folge, glaube ich. Ein paar Insider-Details. Hashtag Blick hinter die Kulissen.
Ja, hoffentlich.
Und vielleicht beehrst du uns hier irgendwann mal in Zukunft wieder. Und ich würde sagen,
bis dahin. Tschüss.
Tschö, mit
ciao.